Auf Platz 14 ist Borussia Mönchengladbach am Ende eingelaufen. Immerhin nicht im Abstiegsranggebiet. Aber ansonsten gibt es viel über diese Saison zu erzählen. Und ich bin gespannt, was Yvonne Marian mir dazu jetzt alles näher bringen wird. Jetzt hier im Rasenfunk Royal.
Der Rasenfunk Royal.
Die da in Köln sitzen, was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Ich brauche da nur einmal drauf zu gucken. Du siehst das Tor, das ist doch abseits.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo Yvonne, schön, dass du da bist.
Hallo Max, schön, dass ich hier sein darf.
Hast du verstanden, warum ich dieses Intro gewählt habe?
Ach, da, ja, 1000 gute Gründe, ja.
Naja, die da in Köln sitzen, was sind da für Leute?
Also, das sind die, die uns in der Liga gehalten haben. Die Kölner sind ganz tolle Leute. Das fühlt sich falsch an.
Ja, gut, aber andersrum war es ja auch schon mal so. Wir nehmen ja jetzt auf am Dienstag nach dem Saisonfinale, das heißt ein paar Tage sind schon vergangen. Was waren denn deine ersten Gedanken, als in Stuttgart endlich abgepfiffen wurde am 34. Spieltag?
Oh, ich glaube, ich habe es auf X auch kurz geschrieben, so bin ich froh, dass die Saison vorbei ist. Das war der erste Gedanke. So, das und so nach ein paar Minuten so, naja, aber passt ja, sich schön mit der höchsten Saisonniederlage aus dieser Saison zu verabschieden, nachdem man vorher gesagt hat, wir wollen uns nochmal so richtig anständig verabschieden. Ja,
passt. Es tut mir leid, dass ich lache, aber es ist.
Ja, nee, du. Das, ich komme aus einer Familie, wo Galgenhumor sehr groß geschrieben wird. Alles gut. Also, ja, im Grunde. Also, ich bin, möchte ich gleich vorab sagen, ich werde mit Sicherheit nicht alles schönreden, aber ich mag auch nicht in diese Kerbe mit reinschlagen, von wegen, die müssen alle weg, weil alles ist doof und das funktioniert alles nicht. Hm. Also, das. Ich versuche da so ein bisschen so Mittelding vielleicht zu finden, wo es möglich ist.
Viel Erfolg dabei. Vielleicht sehe ich dann sogar kritischer als du, weil ich meine, wir gehen ja gleich nochmal in deine Aspekte rein und so weiter, aber allein dieses Saisonfinish. Hätte man nicht diesen Sieg gegen Wolfsburg gehabt, dann hätte man in 3, 6, 11 Partien, wenn ich mich gerade nicht getäuscht habe, ein Sieg aus den letzten 11 Partien, in den letzten 6 Partien 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Also diese Art und Weise, wie Gladbach, ich würde fast sagen, fast apathisch ausgetrudelt ist aus dieser Saison. Obwohl sie natürlich, sie haben es probiert und so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, die Spieler wollten nicht. Aber das fand ich schon.
Bemüht, ja, süß.
Ja, naja, aber ein bisschen so hat es sich doch angefühlt. Also,
ja, oder? Ich wollte gerade schon fragen, magst du noch ein Löffelchen, wo du das Salz besser mit in die Wunde reingießen kannst? Ja, also es ist halt, wir haben, überleg mal, wir haben die ganze Saison 7 Spiele gewonnen. Ja. Das ist, also sage ich jetzt mal, in jeder anderen Saison wärst du halt sehr deutlich Letzter oder Vorletzter damit geworden.
Hm. Ja, gut, ich meine 34 Punkte, da ist Rang 16 schon drin, aber das sind ja tatsächlich dann Spitzfindigkeiten. Aber glaubst du denn, also wir gehen wirklich gleich in deine Aspekte rein.
Ach du, wir können auch, geht auch so.
Glaube ich ehrlich gesagt, dass das auch so geht. Wie glaubst du denn, werden die Verantwortlichen gedacht haben am Schlusspfiff in Stuttgart?
Du, da kommt eine ganze Menge Arbeit auf uns zu. Hm. Weil, also ich denke tatsächlich, dass wir können ja mit dem einen Aspekt direkt anfangen.
Ja.
Schon wieder ein Umbruch. Also es ist ja wirklich dieses Thema Umbruch, das ist ja, es zieht sich ja schon länger. Mhm. Jetzt mag man natürlich sagen, also es ist ja nicht nur der eine Umbruch, sondern das ist halt ein Prozess. Der jetzt Ex-Co-Trainer von Liverpool hat in seinem Buch geschrieben, so ein Prozess dauert halt auch schon mal so 2 bis 3 Jahre. Mhm. Das heißt, ihr habt da so ein bisschen Hoffnung, dass sich da noch, ja, dass sich Dinge zeigen. Das Problem ist, du musst viel analysieren, aber es bringt überhaupt nichts, wenn die Vereinsführung sich hinsetzt und analysiert und analysiert und vielleicht die falschen Schlüsse zieht oder Dinge nicht unbedingt erkennen möchte oder naja, nicht bewusst die Augen davor verschließt, aber vielleicht tatsächlich hier und da öfter mal ein Auge zudrückt bei manchen Sachen. Ich sehe das vollkommen anders als so einige in den Social-Media-Kanälen, die unbedingt Wirkus und Ceoane rauswerfen wollen, am liebsten den ganzen Vorstand gleich mit und möge die Mannschaft doch bitte direkt hinterherlaufen. Und das wird so nicht funktionieren. Also es gibt tatsächlich den Faktor, dass du in einem Prozess oder in einem Umbruch zumindest eine Konstante haben solltest und nicht, ich komme da bestimmt auch später nochmal drauf, was Spieler und ihre Situation oder ihre Fehler oder ihre Entwicklung und so weiter angeht. Und viele Spieler haben tatsächlich die Schwierigkeit, dass sie immer wieder umfunktioniert werden, irgendwie funktionieren müssen unter dem, was der Trainer jetzt gerade, der Trainer sieht, oh, das habe ich da, jetzt daraus mache ich jetzt das, das und das und ich versuche mal das, das und das. Und wenn da aber jedes Jahr ein anderer an der Seitenlinie steht und von dir als Spieler immer was anderes möchte, dann bist du irgendwann als Spieler halt vielleicht auch selber unsicher, was jetzt eigentlich deine Stärken sind. Wenn jeder Trainer eine andere Stärke von dir haben möchte oder deine Schwächen halt irgendwie nicht sieht oder deine Schwächen ignoriert und dich trotzdem irgendwo einsetzt, wo du halt nicht so gut funktionierst. Also es sind Menschen, funktionieren finde ich da immer ein ganz schwieriges Wort. Man sieht das zum Beispiel auch bei Luca Netz, der ist, wie wir alle in den letzten Jahren gesehen haben, halt nicht der geilste Defensivspieler, hat aber offensiv unheimlich viele Qualitäten. Und wenn du jetzt aber einen Trainer hast, der sagt, das ist aber nun mal jetzt ein Außenverteidiger, also hat er gefälligst auch außen zu verteidigen, dann wird das halt niemals funktionieren und du wirst den Spieler dadurch nicht besser kriegen, weil der unsicherer wird, weil er immer mehr Fehler machen wird mit der Aufgabe, die ihm zugeteilt wird. Und ich glaube, dass es halt tatsächlich eine gewisse Zeit braucht, dass Spieler und Trainer halt auch sich ein bisschen einspielen.
Aber die Zeit kriegen sie ja nicht. Also der letzte Trainer, Entschuldigung, der 3 Jahre da war, das war Dieter Hecking. Und muss man da dann nicht schon die sportliche Leitung fragen, Umbruch ist ja schön, aber man muss ja irgendwo hinbrechen. Also, ja, in der Tat. Und ein Prozess ist ja auch schön, wenn ein Ziel bekannt ist. Aber diese Zielsetzung hat sich so oft verändert, dass man damit quasi immer den jeweiligen neuen Trainer verargumentieren konnte und aber nichts dazu beigetragen hat, dass es wirklich besser wurde. Es war so ein bisschen so Trial and Error. Und das ist doch das Mindeste eigentlich, was man erwarten kann von der sportlichen Leitung, dass sie sagt, okay, das ist das, was uns vorschwebt. So wollen wir sein. Das ist unsere Spielidentität. Das ist unsere Identität in der Kadergestaltung. Und da bewegen wir uns hin. Und mein Eindruck ist, wenn das klar wäre und wenn das mal eindeutig definiert werden würde, dann könnten sich da auch mehr dahinter vereinen. Und dann würde man das vielleicht auch mal aushalten, durch so eine Saison durchzugehen, in der man eigentlich die Bilanz eines Absteigers hat.
Ja, also tatsächlich, um ganz weit auszuholen, war das für mich persönlich der größte Fehler, den wir damals gemacht haben, Dieter Hecking zu entlassen und Rose zu holen. Weil ab dann wurde alles unfassbar unruhig in diesem Verein und alles ging irgendwie drunter und drüber und alles wurde komisch. Gerade deswegen finde ich aber auch, dass, also Ceoane ist, wenn man ihn so mitbekommt, er ist kein schlechter Trainer und er fordert und fördert tatsächlich auch durchaus die Mannschaft im Rahmen seiner Möglichkeiten. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist halt oft A, die Erwartungshaltung von außen. Zum Beispiel, du hast letzte Saison unter Farke, genauso wie jetzt diese Saison, hast du sehr, sehr viele, die sagen, jetzt lass doch mal einfach die jungen Leute spielen. Die jungen Leute sind aber zum Teil gerade erst mal in die Regionalliga gekommen. Und Regionalliga zur Bundesliga ist vielleicht doch ein etwas größerer Schritt. Und da wird nicht jeder Spieler einfach mal so, ich meine, die Trainer, das ist ja nicht nur einer, das sind ja mehrere, die sehen ihre Jungs jeden Tag, die sehen, was sie denen zutrauen können. Und jeder Einzelne, der da draußen in den sozialen Medien rumschreit, von wegen, die jungen Spieler müssen unbedingt alle spielen, sind das vielleicht auch die Ersten, die eben diese jungen Spieler dann beschimpfen oder was, wenn es halt nicht funktioniert, wie einen damals noch 20-Jährigen oder gerade 21 Jahre alt gewordenen Skelly, das wird oft vergessen, weil er halt älter aussieht und schon ewig für uns spielt. Der ist 21, der hat ein paar blöde Spiele gehabt, setzt sich nach einer Niederlage montags bei der Streaming-Plattform hin und spielt mit Mannschaftskollegen Fortnite und wird dafür angegangen, weil er Spaß hat in seiner Freizeit. Was fällt ihm eigentlich ein nach einer Niederlage? Und er hat doch schlecht gespielt. Und so kannst du halt schlecht mit jungen Spielern umgehen. Und wenn du halt dann hingehst und sagst, ich will aber, dass alle jungen Spieler spielen, vielleicht sind die einfach alle noch nicht so weit. Vielleicht ist das einfach ein Teil des Prozesses, rauszufinden, wer von denen ist es denn? Wer von denen kann denn? Dann hast du ein paar, die auch längerfristig verletzt waren. Und Verletzung ist ja nochmal so ein ganz anderes Thema bei uns, ne? Aber ja, es ist, ich glaube tatsächlich, also so ein bisschen Konstanz wäre schon sinnvoll. Und das ist vielleicht in der Trainerpersonalie nicht so schlecht angesetzt. Was du sagst von wegen, wir möchten vielleicht irgendwo hin und wir haben eine Vorstellung. Natürlich hat auch der Sportvorstand, genau wie der Trainer, eine Vorstellung, was die spielen lassen wollen und was der Borussia-Weg ist und das...
Und was soll das sein? Also kannst du mir das erklären? Weil ich sehe es eben nicht. Das ist das...
Das Problem ist, dass es gibt immer wieder die Stimmen, Borussia spart sich gerade zu Tode und was weiß ich. Wir haben jetzt zum ersten Mal wieder Plus gemacht seit dieser ganzen Corona-Geschichte. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz starke Leistung, die zwar immer wieder schlecht geredet wird. Ich finde das sehr positiv, weil wir eine der wenigen sind, die unser Stadion nicht verkauft haben, den Namen und so weiter und so fort. Und ich glaube aber, dass das auch ein Faktor sein könnte, dass du halt als Trainer hingehst und sagst, okay, pass auf, wir wissen beide, ich möchte gerne so und so spielen und das liegt der Mannschaft eigentlich auch. Dafür brauche ich aber die und die Spieler. Typen. Und dann kommt aber der Sportvorstand und sagt, ja, aber der Spielertyp, den du haben möchtest, der kostet ein bisschen mehr, als wir gerade ausgeben können. Wir könnten dir aber den anbieten. Und dann muss der Trainer halt sagen, okay, kriege ich hin oder nicht. Und das heißt, du versuchst quasi jetzt halt mit jüngeren Spielern und einem guten Mix aus vielleicht erfahreneren Spielern wie Franck Honorat und so weiter, versuchst du halt das aufzubauen. Für mich, und ich glaube, Seoane hat es auch ein paar Mal gesagt, ist der Spielstil, den Gladbach eigentlich haben möchte, das, was wir auch damals schon immer gemacht haben. Umschaltspiel, Konter, Schnelligkeit ausspielen und versuchen, darüber was zu machen. Was am Tore schießen hat es ja bei uns jetzt nicht unbedingt gelegen. Mhm. Verteidigung ist das andere Thema. Aber du kannst halt nicht, wenn du gesagt bekommst, ja, okay, wir holen jetzt dir den und den Spieler. Damit musst du leider arbeiten, weil wir können dir leider nicht das holen, was du gerne hättest. Aber die sind ausbaufähig. Versuch's doch mal. So hast du zum Beispiel einen Gumu, der sehr häufig sehr kritisiert wird, weil er jetzt nicht der geilste Techniker vor dem Herrn ist. Der aber auch gar nicht so viel Gelegenheit hatte, in viel Rhythmus zu kommen. Der aber immer lang geschickt wird, weil er seine Schnelligkeit ausspielen soll. Gib dem mal ein paar Monate, gib dem mal ein bisschen Konstanz, gib den meisten da auf dem Platz vielleicht einfach mal die Möglichkeit, selbst Sicherheit zu bekommen, zu wissen, wo sie hingehören, wie das System gespielt, also welches System will der Trainer jetzt eigentlich? Du hast wirklich ja irgendwie das Gefühl gehabt, so, okay, ich habe heute die Spieler, alle anderen sind verletzt, was mache ich jetzt mit denen, Jungen? 4-3-3 können funktionieren, machen wir mal. Dann hat das einigermaßen funktioniert, dann haben sich wieder Leute verletzt und zwei Wochen später dachtest du so, was mache ich jetzt mit denen? Ja, mit denen könnte ein 4-4-2 gut funktionieren. Und das war halt eher so immer so ein Puzzlespiel diese Saison, was für alle, glaube ich, eher unglücklich gelaufen ist.
Und du hast aber Vertrauen darin, dass es besser werden würde, wenn eben so Faktoren wie Verletzungen wegfallen?
Ich habe Vertrauen darin, dass es besser werden würde, wenn gewisse Faktoren keine Rolle spielen und andere wieder eine Rolle spielen. Sprich, natürlich, also Verletzungen, wenn du siehst, Jordan, Cvancara, unsere beiden Stürmer. Jordan hat 71% Einsätze gehabt, Cvancara 63%. Wie sollen die in den Rhythmus kommen, wenn die ständig verletzt sind? Wenn die auf dem Platz waren und einigermaßen in einem Rhythmus waren, funktioniert das. Dann hast du einen Cvancara, der auch recht jung ist, wo es bei super vielen Spielern in anderen Vereinen immer heißt oder auch in Gladbach immer hieß, den musst du halt schon so ungefähr ein Jahr geben, sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Und auf einmal stehen wir da und erwarten, dass die ab der ersten Minute auf dem Platz wunderbar funktionieren und alles passt. Das kann halt nicht sein. Schon gar nicht eben in so einer Umbruchphase, wo alles irgendwie komisch ist und jeder gerade versucht, sich zu finden. Dann kannst du nicht von jungen Spielern erwarten, die neu ins Team kommen, dass sie die Topstars sind. Das hat
aber
bei
das sagt doch keiner
wunderbar funktioniert oder? Eine Weile, ja.
Aber das sagt
es
doch keiner.
Es haben sehr, sehr viele
also,
erwartet.
Ja, ist das wirklich so? Haben nicht einfach, also das kann natürlich sein. Ich meine, du argumentierst viel aus der Social Media Perspektive und das ist natürlich die extremste Perspektive, weil ein Social Media wird belohnt, wer eine extreme Meinung hat. Aber mein Eindruck ist, dass wenn jetzt Gladbach in Anführungszeichen einfach nur mal eine normale Saison gespielt hätte, in der man im Tabellenmittelfeld liegt und in der man aber sieht, es entwickelt sich was, es entwickelt sich irgendwo hin, sowohl von der Kaderstruktur her als auch von der Spielweise her, ich glaube, dann wären sehr viele Menschen sehr viel zufriedener gewesen. Ich glaube, das, was diesen Furor groß gemacht hat, sind zwei Dinge, drei Dinge. Das eine ist der Wechsel, der harte Wechsel weg von Daniel Farke nach einer Saison Ballbesitzfußball hin zu mehr Umschaltfußball. Das zweite ist eine Abwesenheit von Kommunikation. Also Wirkus und andere stellen sich viel zu selten hin und erklären mal, was da eigentlich gerade passiert bei Borussia Mönchengladbach. Und das dritte ist, dass du das Gefühl hattest, dass dieses Team ab einem Punkt in der Rückrunde, der glaube ich, relativ früh war und der auch mit Verletzungen zu tun hatte, aber dass dieses Team fast in so einem taumelnden Sturz war und keine Möglichkeit mehr hatte, Spiele zu gewinnen, wenn nicht Robin Hack irgendwie drei Tore gemacht hat. Und ich glaube, das hat halt einfach sehr große Ängste geschürt, die ich für völlig berechtigt auch halte. Also hätten wir die Saison, wäre die 4 Spieltage länger gegangen, würde ich sagen, Gladbach würde absteigen.
Ja, auf jeden Fall. Aber was du halt... Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer, weil es schon echt eine Weile her ist. Aber wenn du jetzt an den Anfang der Saison zurückdenkst, die Fans, die waren alle total begeistert. Oh, die Jungs kämpfen, die stehen füreinander ein und da tut sich was und da ist endlich wieder Spielwillen und ja, verlierst du halt. War ja auch nicht der einfachste Start, den man da hat mit den
ganzen
Top-Teams. Da entwickelt sich was, da passiert was, das ist super. Da waren ja auch noch alle fit und alle frisch und keiner verletzt und was weiß ich. Und du hast wirklich gemerkt, ab dem Moment, wo diese Verletzungen in der Saison anfingen, wo einzelne Spieler ausgefallen sind, wo du plötzlich, wie schon jedem Trainer als Empfängnis wurde, immer wieder in der Abwehr durchtauschen musstest, dann hattest du Probleme, dann fing das an, dass Omlin war weg. Mhm. Nicht, dass Omlin jetzt der Top-Halt gewesen ist, aber der Kapitän war weg und somit wurde Weigl Kapitän. Der komplett überfordert war mit dieser Doppelrolle. Der war so mit sich selbst und dem Spiel beschäftigt und dann musste er sich irgendwie fokussieren auf, ach Gott, ich bin ja auch noch Captain. Seine besten Spiele hatte er, wenn er nicht Kapitän war und wenn er einen guten Partner neben sich hatte, mit dem er sich gut ergänzt hat. Und das ist für mich halt wirklich so ein Faktor und das sind keine Ausreden oder sowas. Ich versuche Erklärungen zu finden, warum Dinge halt so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und man hatte, oder ich hatte das Gefühl, dass als es anfing mit diesen Verletzungen, als du das Team jede Woche wieder umstellen musstest, als du wirklich dann als Trainer in die Situation kamst, so, dann gucken wir mal am Freitag, wer beim Abschlusstraining alles dabei ist und dann überlege ich mir mal, welches System ich mit denen spielen kann und wer jetzt welche Aufgabe bekommt. Und da fing das an, dass das dann alles wieder so behäbig wirkte. Und eben dieses Umschaltspiel halt nur noch bedingt funktionierte. Du hast dann gemerkt, oh, Robin Hack wird eingewechselt, der macht mal eine Viertelstunde richtig Power. Und auch dann hörte das wieder auf. Dann ging das genauso unter. Weil in Gladbach haben wir halt irgendwie die eine Konstante, die wir haben, ist, also wenn da einer einen schlechten Tag hat, hat nicht einer einen schlechten Tag, sondern die ganze Mannschaft gefühlt. Also du hast selten den einen, der wirklich, oh Gott, der war heute aber schlecht, sondern das ist immer so ein Kollektivproblem. Und das hat sich dann halt eingeschlichen, als halt diese anfänglichen, ich sage jetzt mal Konstanten, halt weg waren. Und natürlich, also über Wirkus und Kommunikation, auf der einen Seite finde ich es stellenweise ein bisschen unfair ihm gegenüber, was wurde im Vorfeld gejubelt, was das für eine tolle Verhandlung war, wie er mit Weigel, was er darunter gehandelt hat, wie stark der Verkauf von Bayer war für 15 Millionen, wie großartig Honorar dies, das, jenes. Und plötzlich war er wieder der Böse, der nichts auf die Reihe bekommen hat, der aber vor der Saison oder zur Saisonstart so hochgejubelt wurde. Was ich allerdings nicht verstehe tatsächlich seitens des Vereins ist, es wurde Schmadtke dazu geholt, offensichtlich gerade weil er diese kommunikativen Sachen halt auch übernehmen sollte. Und trotzdem stand irgendwie fast immer Wirkus am Mikrofon. Also wenn mal einer am Mikrofon stand. Und das ist nicht optimal gelaufen. Definitiv nicht.
Klar, und natürlich Nils Schmadtke ist gemeint, nicht Jörg Schmadtke.
Ja,
nur für alle, die nicht so tief drin sind.
Natürlich. Es ist, ich weiß auch nicht, ich meine jetzt Wirkus rausrufen geht halt schnell. Einige mögen sich vielleicht noch an die Anfangszeit von Max Eberl erinnern. Also ich meine, diese Initiative Effenberg kam ja auch nicht von irgendwoher. Also Eberl war am Anfang halt mit seinen Transfers echt herausfordernd und hat sich extrem entwickelt. Das heißt nicht, dass Wirkus sich jetzt automatisch auch so entwickelt. Aber Eberl hatte auch Anfangsschwierigkeiten. Also offensichtlich ist das gar nicht so ein Job, den jeder machen kann. Wer hätte das gedacht? Also vielleicht ist es gar nicht so einfach. Und vielleicht braucht auch Wirkus da einfach jetzt die Konstante mit Schmadtke. Oder vielleicht wird auch Wirkus nächste Saison, ich habe jetzt das Gerücht gelesen, dass wohl der Sportdirektor von Wolfsburg kommen soll.
Also der ehemalige Marcel Schäfer oder der aktuelle? Egal, ist ein Gerücht, werden wir sehen.
Der aktuelle, ja, Gerücht dies, das. Ne? Also tatsächlich hört man eher intern, dass eher Wirkus zur Debatte steht als Seoane. Aber es wird natürlich große Analysen geben. Es wird intensive Gespräche jetzt geben nach der Saison. Und es wäre meiner Meinung nach sinnvoll, also nicht, weil es dann wieder ein Fehlereingeständnis wäre, zu sagen, wir müssen jetzt den Trainer entlassen, sondern einfach, weil es kann nicht sein, dass mit dem dritten Trainer die gleichen Symptome immer wieder auftreten und es immer der Trainer schuld sein soll. Hm. Also da muss ein bisschen tiefer gegraben werden, meiner Meinung nach, als beim Trainer.
Ich glaube, ich bin zum ersten Mal wirklich wesentlich kritischer als du, weil ich, glaube ich, aber auch den Kader schlechter bewerte. Also ich finde, der Kader ist sehr schlecht zusammengestellt. Und der Kader ist vor allem nicht breit genug. Das hast du durch die Verletzung gesehen. Und das war aber sehenden Auges. Also wer von uns hat erwartet, dass Christoph Kramer oder Patrick Herrmann, so groß die Verdienste der beiden sein mögen, wer hat denn erwartet, dass die viele Spiele machen? Auch Toni Janschke, dass der, also...
Jein, der ist ein gutes Backup, der war aber, oder war ein gutes Backup, war aber halt auch extrem häufig verletzt diese Saison und konnte als Backup nicht.
Ja, aber so wie doch die letzten Jahre.
Unser Kader,
also wie viele Spiele hat er denn gemacht? Also ich will ja auch nicht sagen, solche Leute sollen raus aus dem Kader, aber du musst eigentlich damit rechnen, dass du zusätzlich jemanden brauchst. Also du kannst dich auf Christoph Kramer nicht verlassen. Der stand mehr an der Seitenlinie der Baller League als bei euch auf dem Platz.
Das ist klar, das sage ich gar nicht. Unser Kader ist... Und ich glaube, das ist einfach ein Problem, was sehr, sehr viele halt einfach nicht sehen. Oder bin ich ganz bei dir? Sehr, sehr viele, auch Experten sagen immer, wir haben ja einen guten Kader. Und da wäre doch mit dem Kader wäre ja viel mehr drin. Und ich denke mir jedes Mal, guck dir mal die Leute an. Mehr als ein solider Mittelfeldplatz in der Tabelle ist mit diesem Kader gar nicht möglich. Hm. Du hast, oh, Neuhaus, der, ach so, super Neuhaus. Für mich ist, tut mir leid, Neuhaus, kein übermäßig geiler Bundesligaspieler. Der hatte zwei gute Aktionen diese Saison. Und ansonsten wird es schon Grund gehabt haben, warum er meistens, ja, vielleicht hatte er Probleme mit Seoane, mag sein. Aber er hat jetzt in den Spielen, die er gespielt hat, jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, dass ich gesagt habe, der muss unbedingt starten. Ich finde es unfassbar unfair gegenüber Player, der sich auf der Position, auf der er eingesetzt wird, eigentlich überhaupt nicht wohlfühlt, der versucht, das Beste rauszumachen und ihm dann seitens des Trainers irgendwie sämtliche Verantwortung gegeben wird und gesagt wird, der muss es jetzt die letzten Spiele machen, der pfiff aus dem letzten Loch, der hat stellenweise verletzt gespielt, weil einfach kein anderer da war, der es hätte tun können. Oder angeschlagen gespielt. Unser Kader ist bei weitem nicht gut und bei weitem nicht breit und bei weitem nicht Top 5 tauglich. Punkt.
Okay, aber Top 5 ist ja auch sehr hoch.
Aber uns fehlt auch das Geld. uns fehlt natürlich auch das Geld, die Spieler zu holen. Es wurde viel, viel, viel falsch gemacht im Vorfeld. Es würde sich genauso wie jetzt darauf verlassen, ach, wir kriegen den Kone schon verkauft und dann können wir gut einkaufen gehen. Dann wurde aber der Herr Kone nicht verkauft, weil anscheinend, wenn man da gewissen Aussagen glauben darf, 35 Millionen Euro als zu wenig eingestuft wurden und gesagt werden, nee, das machen wir nicht, weil wir wollen mindestens 45 Millionen für den haben. Jetzt heißt es, auch wenn wir 20 für den kriegen, sind wir redebereit. Und mein Gott, wenn dieser Spieler mal mit einer Mannschaft spielt, die alle wirklich Fußball spielen können, weißt du, was der für Potenzial ausleben wird? Ich freue mich darauf, den in einer guten Mannschaft zu sehen. Aber du kannst halt nicht, du holst für 9 Millionen einen Torwart, wo du keinen Torwart holen musst. Sorry, Jonas, ich weiß, du bist ein super Typ. Ganz, ganz toller Typ, der Herr Omlin. Aber du hattest halt Nachwuchstorhüter da, die gut sind. Die 9 Millionen hättest du halt investieren können. Wenn du jetzt überlegst, es gab Meldungen, dass wir Pacho nicht geholt haben, weil uns 1 Million oder 1,5 Millionen Euro gefehlt haben dafür. Und jetzt spielt er bei Frankfurt und soll 30, 40, wie viel Millionen wert sein? Das ist, sind halt, ja, natürlich, das sind aber Fehler, wie gesagt. Also ich glaube, keiner von uns arbeitet in seinem Job immer zu 100% perfekt, nur uns gucken dabei nicht so viele zu, wenn wir Fehler machen.
Ja, das stimmt, aber also da hast du natürlich einen Punkt. Gleichzeitig hat aber ja auch niemand von den Top 5 gesprochen. Wir sprechen ja einfach nur davon, nicht abzusteigen erstmal und eine ruhige Saison zu spielen, die sich wohin entwickelt. Und was ich halt schon, also hättest du Pacho in dieses Team geholt, dann wäre Pacho jetzt 10 Millionen wert, weil die Umstände in Gladbach gerade nicht gut sind. Und man kann aber schon die Umstände beeinflussen. Es gibt natürlich Faktoren, Glück, Pech, Verletzungen und so weiter und so fort. Aber du kannst über die Trainerposition und über die Kaderzusammenstellung ja schon ein Klima schaffen, in denen junge Spieler gefordert werden, in denen sie lernen, in denen es einen Positionskampf gibt auf jeder Position, in der du dich im Training durchsetzen musst, deswegen auch eine Trainingsintensität da ist. Natürlich, ein Faktor wie Verletzungen kann dir da die Luft ein bisschen rauslassen, aber ist nicht ein bisschen arg wenig Luft noch bei Gladbach da gewesen? Weil auf dem Feld sehe ich ein Team und deswegen haben wir das, glaube ich, überbewertet. Also es ist ja völlig richtig, wenn du auf den Anfang der Saison hinweist, erst diese ganzen Top-Teams, die ganzen Heimspiele hat man alle verloren, lief nicht so gut. Dann wurde es besser und man kommt auch im DFB-Pokal gegen Wolfsburg weiter und man hat das Gefühl, jetzt sind sie widerstandsfähig. Sie sind wiedergekommen, sie sind weitergekommen in einem richtigen Kackspiel. Ich sage, wie es ist, Wolfsburg war deutlich besser, man hat das aber gewonnen. Und dann nehme ich ja auch gleich irgendwie meinen Schwerpunkt mit Yannick Sorgatz auf und wir sprechen viel über die neue Widerstandsfähigkeit von Borussia Mönchengladbach. Und kaum ist die Sendung draußen, fallen sie wieder bei jedem Rückstand sowieso um und Führungen, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, Führung bedeutet auch gar nichts bei Borussia Mönchengladbach.
Nee, null.
Und es gab, was ja auch einer deiner Aspekte ist, die du mitgebracht hast, und es gibt halt einfach keine Entwicklung. Und selbst bei all den Faktoren, die du ja richtigerweise anführst, finde ich, das muss man eigentlich schon erwarten können, sowohl von Seoane als auch von den Spielern. Wirkus sowieso mit in der Verlosung, aber mir geht es erstmal das, was man auf dem Feld sieht. Wenn ich sehe, dass ein halbfitter Franck Honorat, der für die letzten 20 Minuten kommt, wenn der es alleine schafft, das Spiel zu beleben, dann sagt das viel mehr über die 70 Minuten vorher ohne ihn und über die anderen Spieler als über ihn.
Ja, also ich, wie gesagt, ich möchte das jetzt auch nicht alles schönreden oder sonst was. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin enttäuscht auf vielen Ebenen, aber vielleicht vielleicht klingt es bei mir anders, weil ich mit anderen Erwartungen in die Saison gegangen bin als sehr viele andere. Mhm. Also ich bin in die Saison gegangen und dachte, ja, also irgendwo zwischen 12 und 14 werden wir landen.
Na gut, so. Dann sind deine Erwartungen natürlich erfüllt worden, gerade.
Das ist, ja, aber ich habe mir halt, also das war halt wirklich, du guckst dir halt den Kader am Anfang der Saison an und du guckst dir halt die Umstände an und denkst dir so, ja, gut, haben wir schon mal bessere Situationen gehabt, aber mal gucken, was wird. Aber also deswegen, also das nur um da so ein bisschen die Relation zu bekommen. Also ich rede jetzt nicht so, als fände ich die Saison unfassbar toll. Also da brauche ich nicht drüber reden, das war sie nicht. Nur ich für mich war es halt von Anfang an wirklich so, okay, wir werden irgendwo zwischen 12 und 14 landen. Und das, aus der Perspektive betrachte ich das gerade, dass das nicht cool war. Definitiv. Ja, was ich halt nicht verstehe, ist, es wurde sehr viel geredet mit, oh mein Gott, du hast die ganzen Torschützen sind weg. Mhm. Aber Tore geschossen haben wir. Mhm. Also, du hast mit Hack mit 13 Toren, Player und Jordan haben 7, Ngumu, Reis und Schwanchara je 6. Die Tore waren jetzt nicht das Problem, aber so, das ist halt, das hilft halt nicht, wenn du halt 6 Tore schießen musst, um nicht zu verlieren. Dann ist halt irgendwann halt auch irgendwo, geht's halt nicht. Und das Problem ist irgendwo, das fängt schon oft bei uns tatsächlich im Mittelfeld an. Beziehungsweise nehmen wir mal das Beispiel, was vielen vielleicht noch im Kopf ist. Ich gehe davon aus, dass das deutlich im Fernsehen gezeigt wurde. Ich war im Stadion gegen Eintracht Frankfurt. Mhm. Und da gab es diese eine Situation, Angriff von Frankfurt, Gladbacher Verteidigung joggt gemütlich nach hinten, aber niemand greift diesen Frankfurter Spieler an. Kriegt es trotzdem irgendwie hin, dann den Ball zu bekommen. Elvedi wird angespielt. Elvedi macht den Fehler und guckt nur nach links, aber nicht nach rechts. Kriegt den Ball entsprechend, also wird angelaufen. Der verliert den Ball. Warum aber zum Beispiel, okay, klar, Fehler von Elvedi. Erstens, von einem Bundesligaspieler erwartet man vielleicht, dass der nach links und nach rechts guckt. Gleichzeitig aber, warum kommuniziert keiner mit dem? Warum brüllt man ihn nicht an, dass da hinter ihm jemand angelaufen kommt? Wieso ist das so eine Lethargie in dieser Abwehr? Was ist da passiert? Warum ist, also es war einfach auch so sinnbildlich, wie halt so 4 Spieler nebeneinander hertrabten, aber keiner wirklich angegriffen hat, aktiv verteidigt hat. Wenn du schon siehst, dass ein Marvin Friedrich, der am Anfang, wenn der auf dem Feld stand, hieß es immer so, oh Gott, oh, der Friedrich, das wird schon schwierig, weil der einfach ein echt schlechtes Stellungsspiel hatte. Also bei ihm zum Beispiel, weil wir eben über mangelnde Entwicklung gesprochen haben, bei Marvin Friedrich habe ich sehr, sehr viel Entwicklung gesehen in dieser Saison. Der wurde nachher zu, oh Gott sei Dank steht der Friedrich auf dem Platz. Ja? Also diese Entwicklung war zum Beispiel da. Was ich gesehen habe, ist, dass auch bei Luka Netz, dass es Entwicklung gab. Dass zum Beispiel die Entwicklung halt diejenige war, dass man gesehen hat, okay, seine Stärke ist vielleicht offensiv, also lassen wir ihn sich offensiv ausspielen und bremsen ihn nicht mehr und gucken, dass er einfach auf Teufel komm raus verteidigt und wird schon irgendwie schief gehen. Es gab Entwicklung. Es gab jetzt nicht die Mega-Entwicklung und es gab jetzt auch nicht den Mega-Kader, der sich hätte entwickeln können. Und es gab natürlich Fehler in der Planung. Und ich gehe davon aus, ich hoffe, dass das Sommer besser wird, allein schon, weil ich davon ausgehe, dass wir Kone verkaufen. Ich gehe davon aus, dass wir noch einige andere verkaufen. Und ich gehe aber auch davon aus, dass die Einkäufe diesmal anders sein werden. Dass das in den Analysen sehr deutlich wird, dass anders gearbeitet werden muss.
Ist das vielleicht so eine der Erkenntnisse, mit der man aus dieser Saison rausgehen sollte, dass man die Abgänge von Thüram, Stindl, Bensebaini und Jonas Hofmann natürlich, das sind alles offensiv orientierte Spieler, das wurde quasi auch sehr betont, wie viele Tore und Torschussvorlagen und so weiter da einem verloren gegangen sind und dass man vielleicht ein bisschen zu sehr die Defensive zurückgelassen hat, weil da wurde Chiarodia kam zwar von Werder und Wöber natürlich. Wöber, denke ich, ist ein Positivbeispiel. Aber du hast es ja auch schon mehrmals gesagt. Offensive war nicht das Problem. 56 geschossene Tore, super. 67 kassierte Tore. Oh, da ist man ja, das ist ja der drittschlechteste Wert in der Liga.
Das war aber tatsächlich nicht nur, weil die Abwehr einfach irgendwie, also dass man die Defensive vernachlässigt hat. Also du hattest Friedrich, du hast Elvedi, du hast Skelly, du hast Netz, es war Ulrich geplant, der natürlich länger verletzt ausgefallen ist, du hast Wöber, also auf dem Papier hattest du halt so ein paar Abwehrspieler tatsächlich da stehen, wo du sagtest, okay, und das nutzen wir halt vielleicht jetzt, um einen Ulrich oder sowas ranzuführen. Und ein Chiarodia ranzuführen. Da ging halt der Plan Richtung, wir machen das jetzt mal mit den Jüngeren, was halt bedingt umsetzbar war. Also Kia Rodia, wenn er gespielt hat, hat er für seine 18 Jahre gut gespielt. Er hatte jetzt so ein, zwei Aktionen, wo du denkst, naja gut, er ist halt erst 18. Das kommt noch mit der Erfahrung, wird schon. Das Problem war aber, glaube ich, nicht mal nur die Breite, also dass du sagst, okay, wir haben uns da bei der Verteidigung irgendwie verplant, sondern irgendwas läuft da einfach grundlegend schief. Wenn du halt genau siehst, wir sind die Mannschaft, die häufigsten, also am meisten Punkte nach Führung verspielt hat. Ja. Das ist also wirklich, du schießt ein Tor, oder brauchen wir jetzt nicht mehr weiterspielen. Super, wir führen ja. Und das ist so ein Problem, was sich halt schon super lange irgendwie so durch diese Gladbacher Mannschaft zieht. Was oft gut gegangen ist und jetzt zuletzt einfach nicht mehr gut gegangen ist und was ich nicht nur auf die Abwehr, ich nenne sie mal Reihe, weil eine Kette ist es, glaube ich, nicht, was sich nicht nur auf diese Abwehrreihe tatsächlich halt irgendwie jetzt benennen lässt, sondern halt schon davor anfängt. Wie gesagt, bei Weigel. Das war halt stellenweise komplette Überforderung. Das war, als wir hatten Spiele, wo Itakura dann auf der 6 gespielt hat, das hat gut funktioniert. Da hatte er so seinen defensiveren Part mit dabei. Weigel hatte seinen defensiveren Part mit dabei. Das war wunderbar. Das funktionierte gut. Aber also ich glaube tatsächlich, dass das so, also Seoane sagt ja, die Abwehr zu stabilisieren ist halt nur mal ein Prozess. Und Pep Leinders sagt, ein Prozess dauert 2 bis 3 Jahre. Damit sind wir wieder da, dass dieser Prozess der Abwehrstabilisierung nicht funktioniert, weil du nächstes Jahr schon wieder mit einer kompletten anderen Abwehr spielst. Das heißt, der Prozess startet wieder neu.
Ja, oder er kann natürlich ergänzt werden. Also, ich meine, nur Darmstadt hat mehr Tore aus dem laufenden Spiel heraus kassiert als Gladbach.
Ja.
Weil Gladbach auch, und ich finde es richtig, dass du darauf hinweist, dass es da quasi nicht nur um die letzte Kette geht, weil Riesenproblem meiner Meinung nach Rückverhalten der Sechser im eigenen Strafraum, alle fallen immer tief, der Rückraum wahnsinnig offen. Da, wenn man da eine Vierzimmerwohnung reinsetzen würde, könnte ich da einziehen, im Rückraum von Borussia Mönchengladbach. Wäre allerdings ein bisschen weit weg, gebe ich zu. Aber
da stört dich wenigstens keiner.
Genau, wenigstens habe ich da meine Ruhe, da hast du recht. Und ich meine, da meine Sendung aufzuzeichnen, wäre vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant. Aber was ich damit sagen will, ist, es steckt ja quasi ein Denken dahinter, was im ganzen Team verankert werden muss. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das gar nicht da war, weil es gibt natürlich auch die gut abgefangenen Konter und die Phasen, in denen mal Gladbach auch mal eine Führung irgendwie dann doch über die Zeit gebracht hat. Aber im Grundsätzlichen fehlt sie.
Ja, was ich zum Beispiel nicht verstehe. Also ich meine, ich habe da mal mit jemandem drüber gesprochen, habe gesagt, du lieber Fußballtrainer, wirklich oberen Bereich, ich so, bitte erklär mir doch mal meinen Verein, warum ist das so, so und so. Und er sagte, du, wenn ich das wüsste, wäre ich verdammt reich. Weil es ist halt einfach, es gibt irgendwie keine logische Erklärung für zum Beispiel das Spiel gegen Bremen. Du spielst wunderbaren Fußball, also jetzt Rückrunde. Du hast es vollkommen im Griff, alles ist super und von jetzt auf gleich bricht alles zusammen und keiner kann es sich erklären. Gleichzeitig kann mir niemand erklären, wie wir das geschafft haben, mit diesem Defensivverhalten defensiv so unfassbar stark zu arbeiten. Wir hatten Glück dabei, okay, das gehört halt auch dazu, aber wie haben wir es geschafft, defensiv so stark zu arbeiten, so sicher zu stehen, dass wir Stand heute weltweit das einzige Team sind, das diese Saison kein Tor von Bayer Leverkusen bekommen hat. Und das ist einfach irgendwie, das sind so diese Widersprüche in dieser Mannschaft, die man einfach nicht versteht. Du machst großartige Spiele, denkst dir so, cool, die können es ja. Und so 10 Minuten vor Schluss so, ach nee, ja, da sind sie wieder, schön. Also das ist, es gibt aber auch wirklich sehr, sehr viele, die es einfach so zur Verzweiflung bringt, die sich wirklich auch Experten in großen Sendeanstalten quasi nennen dürfen, die auch sagen, ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, wieso das so ist, dass die dann immer wieder einbrechen. Weil sie immer wieder zeigen, rein theoretisch wären sie ja in der Lage dazu, es zu können.
Und das, ja, jein. Also Leverkusen ist ein schlechtes Beispiel, weil beim 0:3 der Hinrunde war man komplett chancenlos. Also du meinst, glaube ich, jetzt quasi im Jahr 2024 oder wie man es ist mit dem...
Ich meine das 0:0 gegen Leverkusen.
Das 0:0, genau. Und da lese ich dir einfach mal kurz vor, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Mit einem starken Nikolas, einem sehr guten Neuhaus, Friedrich und Elvedi mauert sich Gladbach zu einem Unentschieden, das aber letztlich auf Glück basiert.
Ein bisschen Glück gehört dazu, aber es war schon auch echter Kampf. Also es war wirklich, das, du hast halt gesehen, diese Mannschaft hat da defensiv zusammengekämpft.
Ja, genau. Und ich finde nämlich auch, dass man einen Unterschied von diesem Leverkusen-Spiel zu vielen anderen Spielen sieht. Wenn Gladbach im tiefen Block verteidigt und gar nicht plant, mit mehr als drei Spielern anzugreifen und außerhalb einer Umschaltsituation, dann kann man Kompaktheit herstellen, weil sich nämlich die Spieler gar nicht so wirklich mehr aus ihrer Position heraus bewegen. Aber das machst du ja eigentlich nie. Schön ist es auch nicht und du brauchst dann immer noch Glück, dass es klappt.
Natürlich, also schön ist das nicht, aber ich meine, ich reg mich so oft auf, wenn wir gegen Mannschaften spielen, die halt einfach nur hinten drin stehen, ne? Weil es funktioniert, also das ist halt was in der Bundesliga, wahrscheinlich auch international, immer mal wieder unfassbar gut funktioniert. Sobald du hinten drin stehst, finden 80% der Teams keine gute Lösung, um an dir vorbeizukommen. Und Seoane hat am Anfang der Saison gesagt, vielleicht war er da auch noch so ein bisschen optimistischer, was seine Arbeit so angeht. Er sagte, ich werde versuchen, dass wir hier was aufbauen. Also nicht, er möchte etwas aufbauen. Er wird versuchen, da das Bestmögliche rauszuholen. Und es täte ihm halt jetzt schon im Vorfeld leid. Das wird nicht immer schön sein. Mhm. Aber es wird zumindest hoffentlich erfolgreich sein. Im Endeffekt war es beides nicht. Aber er hat halt.
Hässlich und erfolgslos. Schöne Überschrift
halt,
für diese.
Stellenweise war es halt wirklich furchtbar. Also, nimm nur mal das Spiel, jetzt gegen Stuttgart, das letzte Spiel. Ich habe diese Euphorie des Kommentators, was für ein wunderschönes Tor das von Guirassy war bei mir nur so, ja, nee, also er. Gegenwehr hatte er jetzt auch nicht. Ne?
Das haben wir schon dreimal kassiert in der Saison. So schön kann das nicht sein.
So ungefähr. Und das ist halt das Traurige. Und ich hoffe, dass da wirklich was passiert. Das Problem ist, du wirst nächste Saison halt wirklich wieder mit einer komplett neuen Abwehr spielen. Das ist halt geplant. Also Elvedi hat eine Ausstiegsklausel. Man hatte ja jetzt nur mit ihm nochmal verlängert aus Gründen. Das ewige Backup Janschke ist halt weg. Also der hat jetzt nicht oft gespielt, aber du wusstest, wenn du den einsetzt, der arbeitet, der macht das schon. So, dann Wöber, der ist einfach zu teuer, tut mir leid. Also, und auch ein mega netter Kerl, aber der ist das Geld, was die haben wollen, ist er halt nicht wert von der Leistung, die er diese Saison gezeigt hat. Stevie Leiner, weiß nicht, hat auch noch nicht offiziell verlängert, ne? Dann gibt's also es gibt Gerüchte, dass es Interessenten an Skelly gibt und so weiter und so fort. Und im Zweifelsfall steht uns der große Ausverkauf wieder bevor. Hm. Und dann musst du wieder alles neu zusammenwürfeln und wieder gucken mit den Leuten, die du hast, einen neuen Umbruch zu starten. Schon wieder. Hey.
Und du traust also aber Seoane zu, dass er das schafft, dass er diese Art von Fußball implementieren kann.
Ja, schon. Nicht über 3, 4, 5 Jahre. Das nicht. Also ich glaube nicht, dass Seoane ein Trainer ist, den man der langfristig konstante Arbeit, solide zeigt. Das hat er in Leverkusen ja auch gezeigt, dass es irgendwann halt schwierig wurde. Das haben sie bei Dieter Hecking aber auch gesagt. Die haben bei Dieter Hecking hieß es, als er kam, tja, der bringt Stabilität in die Mannschaft. Das hat er auch gemacht. Aber so nach 2 Jahren sollte man den Trainer wechseln, weil dann kommt so ein bisschen, dann wird's träge und dann muss man da was wechseln. Und ich glaube, so ähnlich wird's bei Seoane auch sein, dass er so für 2 Jahre, dass er da jetzt was Gutes formt, aber nicht über 4, 5 Jahre. Also er wird jetzt nicht diese Favre-Zeiten, das nicht. Aber ich glaube, dass er gute Grundsteine legen wird. Drücken wir es so aus.
Okay, und das ist der Blick nach vorne, aber ich lasse dich noch nicht davon kommen. Wir müssen schon auch noch über die zurückliegende Saison sprechen. Teil dieser Saison und Teil des großen Unmuts war ja auch 2 Dinge. Zum einen, dass man sich im Derby gegen Köln wieder angestellt hat, wie man sich angestellt hat. Sogar im Rückspiel zu Hause in Gladbach, in dem Hack innerhalb weniger Minuten dieses Spiel dreht, schafft man es dann wirklich noch, das 3:3 zu kassieren. Und direkt danach scheidet man in Saarbrücken aus dem DFB-Pokal aus, aus dem ja einige der Schwergewichte vorher schon ausgeschieden sind. Das heißt, es bot sich so eine einmalige Chance. Und alle, wirklich alle Gladbach-Fans, ich weiß gar nicht, ob wir auch geschrieben haben, ich glaube nach dem DFB-Pokalspiel nicht, aber die waren so 0,0 überrascht von der Art und Weise, wie dieses Gegentor in der Nachspielzeit gefallen ist.
Nö, ich war da auch, also für mich war das klar. Also das war tatsächlich, du hast mittlerweile als Gladbach-Fan, du siehst Situationen und weißt ganz genau, was passiert. Ich glaube, das hattest du sogar in deinem zweiten Gespräch mit Yannick Sorgatz. Mhm. Da hat der Yannick dir das, glaube ich, auch bestätigt. Du siehst solche Sachen und weißt ganz genau, naja, klar, das wird jetzt so und so kommen. Ach, guck, da war's. Also es ist halt, das ist auch, glaube ich, so das Ärgerlichste gewesen. Also wenn du gegen Saarbrücken ausscheidest, denkst du dir, naja, gut, ne, also das haben schon andere gemacht. Aber wie du halt gegen Saarbrücken ausscheidest. Und das haben alle vorher gesagt, das sind die Wochen der Wahrheit. Du hast halt Bochum, Köln, Saarbrücken, Heidenheim, das war so diese, oder es war Mainz, irgendwie auf jeden Fall waren das so die Wochen, wo es hieß, da musst du punkten. Und dann war es noch so, naja, okay, jetzt habt ihr in der Bundesliga verloren, aber hey, Pokal, das ist unsere Chance.
Genau. Ah,
auch nicht. Ja, schade. Also es ist immer wieder irgendwie, man fragt sich halt, wie? Also, ja, was geht in den Köpfen vor? Und wahrscheinlich steht Sioane genauso am Spielfeldrand und denkt sich auch nur, wollt ihr mich eigentlich verarschen, was ihr da macht? Also, ich wünschte, ich könnte dir Antworten geben. Ich wünschte, ich könnte dir Sachen erklären. Ich wünschte, ich könnte das, also glaub mir, ich wäre gerne Berater dieses Vereins, wenn ich Antworten hätte, welche Schrauben man drehen müsste und,
ja, das Problem ist ja, er hat ja an einen Schrauben gedreht und es haben immer unterschiedliche Dinge funktioniert. In einem Spiel, das war doch gegen Mainz, genau, da stellt er in der Halbzeit auf Fünferkette um, Honorar kommt rein, kann irgendwie Schienenspieler spielen, wunderbar, nur Zentner hat er verhindert, dass man das noch gewinnt. In einem anderen Spiel spielt er dann wieder mit Viererkette und es funktioniert gut und immer mal wieder unterschiedliche Dinge und es sind aber mehr Negativerlebnisse oder Enttäuschungen mit dabei als Dinge, die funktionieren. Also, dass man in Überzahl gegen Dortmund sich eigentlich kaum Chancen herausspielt. Und dass man zwar viele Tore schießt, aber bei diesen Toren halt auch abhängig ist von Spielern in verschiedenen Saisonphasen. Also eine Zeit lang war es Honorar, der im Grunde jede Chance entweder selber hatte oder vorbereitet hat. Und jetzt am Ende, ich meine, wo stünde die Borussia ohne Robin Hack? Der im Grunde gemeinsam mit Honorar, ich glaube, Honorar war gegen Wolfsburg auch so gut, das war ja der letzte Sieg, das war entscheidend. Und da hatte ich den Eindruck, dass auch wegen solcher Dinge die Stimmung irgendwann gekippt ist. Du hast eben quasi gesehen, es werden verschiedene Dinge versucht, aber zwei von drei Dingen funktionieren nicht und es ist aber keine klare Linie erkennbar. Also die erfolgreiche Fünferkette, die wurde dann wieder zur Viererkette, dann wurde sie wieder zur Fünferkette, die nicht mehr funktioniert hat und so weiter und so fort. Kann man ja auch immer erklären, aber wenn es sich auch summiert, dann nervt es. Und das Spiel, wo ich das Gefühl hatte, dass die Stimmung wirklich kippt, war, man spielt 3:3 gegen Köln, dann scheidet man aus dem DFB-Pokal aus, spielt in Heidenheim gerade noch so 1:1, also sehr, sehr gut gestartet, aber dann das 1:1 kassiert. Dann ist Länderspielpause und man hatte so die Hoffnung, okay, gut, jetzt sammeln sie sich nochmal für den Endspurt, weil man hat ja gesehen, es braucht noch ein paar Punkte. Und dann gab es dieses 0:3 gegen Freiburg, in dem es eigentlich halbwegs okay war, offensiv, aber wo es diesen Doppelschlag gab. Ich glaube, ein Tor kurz vor der Halbzeit und eins kurz nach der Halbzeit und dann war das Spiel vorbei. Und wir alle wissen, mit Freiburg, dieses 0:6 damals, da hat man halt auch wirklich schlechte Erinnerungen. Und mein Eindruck war das Spiel, wo richtig die Stimmung dann gekippt ist. Und zwar nicht nur so wie in Saarbrücken, dass man eben wegen eines Spiels extrem sauer war, sondern dass so eine grundsätzlich ablehnende Haltung in Teilen des Stadions zu spüren war. Liege ich denn damit überhaupt richtig?
Ja, schon. Also du hast, wie gesagt, du hast am Anfang der Saison hattest du halt bei vielen diese Einstellungen, das hast du auch gemerkt, so, ja, hey, Hauptsache ihr kämpft. Ne? Also das ist schon mehr, als wir letzte Saison hatten. Ihr zeigt, dass ihr wollt, ihr steht füreinander ein. Und
wolltet
das ist
ihr
schon
endlich Resilienz sehen nach den Farke? Ja.
Resilienz ist ja eher so dieses,
Ja, ja,
dieses Modewort von wegen, halte Dinge aus, wenn du unter Stress stehst. Ne? Also man wollte halt einfach sehen, da stehen Leute auf dem Platz, die wirklich Bock haben, für Gladbach zu spielen und alles zu geben für diesen Verein. Und das haben sie eine lange Zeit, also anfangs gezeigt. Und da waren Niederlagen okay, weil wir gesagt haben, okay, es ist halt ein Umbruch, es ist ein Prozess und es ist halt jetzt eben so, wie es ist. Aber die Jungs zeigen wenigstens, dass sie möchten. Da wird füreinander eingestanden, die reiben sich auf und so weiter. Und dann hast du irgendwann gemerkt, schlug das um, sowohl auf dem Platz als auch dann halt bei den Fans, dass halt eben wieder dieser alte Trott reinkam, so im Team, so, jetzt hast du länger nicht gewonnen, ja okay, war ja auch ein schwerer Start und dann war man aber halt gefrustet, dann kam der Druck, man muss irgendwie jetzt aber langsam mal punkten, dann lief es mal gut, dann war auf einmal wieder super Stimmung und dann lief es auf einmal wieder nicht mehr gut und dann war das Team auch schon wieder so, oh, jetzt haben wir das schon wieder so, also so wirkte es auf dem Platz, ne, jetzt haben wir schon wieder dies und jetzt haben wir das und dann waren die Fans halt irgendwann auch, also die Stimmung schlug eher um, also ich finde es interessant, dass du das an diesem einen Spiel festmachst, weil für mich war das tatsächlich auch bei den Fans ein gewisser Prozess, wenn wir dieses böse Wort halt einfach mal benutzen möchten, von, okay, die wollen alle auf dem Platz sein, die wollen für uns kämpfen, die wollen, die möchten, aber es geht halt noch nicht. Okay, wir geben denen die Zeit, wir haben gesagt, wir gehen diesen Weg gemeinsam und der wird nicht so einfach werden, das wussten wir. Und dann kam so im Laufe der Saison immer mehr dieses füreinander kämpfen und dieses generell auf dem Platz kämpfen, das ist irgendwie gar nicht mehr so da. Da ist diese Lethargie, da ist wieder, der trabt jetzt wieder nur da lang und der macht jetzt das und der macht wieder seine üblichen individuellen Fehlerchen und jetzt haben wir hier noch das Problem. Und es war eher so dieser Prozess der Resignation, der irgendwann wieder eingetreten ist, dass man halt gemerkt hat, okay, wir bewegen uns doch nicht von der Stelle, sondern also schon, aber halt in die falsche Richtung. Und das war eher so meiner Meinung nach generell im Verlauf der Saison zu spüren, dass das immer weiter abgebaut hat. Zum Schluss wurde man dann halt nochmal so, hey, versuchen wir es doch nochmal, aber ja, weiß ich nicht, die Mannschaft hatte andere Pläne.
Zusammen mit diesem absurden Spiel in Hoffenheim, also wo man diesen Rückstand aufholt, zum 3:3 ausgleicht und es dann noch schafft, wieder mit diesem selben Tor das 3:4 noch zu kassieren.
Ja, aber das ist so bezeichnend einfach. Also das ist eigentlich typisch Gladbach. Das ist genau wie eben dieses Tor gegen Saarbrücken. Das ist genau so wie, weiß ich nicht, ja, jedes andere Spiel, was wir halt genau so gespielt haben. Das ist eben genau dieser Verlauf. Das kommt immer wieder. Und das ist das, was wer auch immer da an der Seitenlinie stehen wird. Und ich gehe stand jetzt davon aus, dass es Ioane sein wird. Außer die Bayern sind irgendwann so verzweifelt, dass sie uns vielleicht ein Angebot für Ioane machen, was sie nicht ablehnen können. Aber davon gehe ich jetzt auch erstmal nicht aus. Aber das ist halt wirklich etwas. Und es hieß so lange, ja, jetzt sind ja diese hier Thüram, Hofmann und Benze Baini, dem meiner Meinung nach sehr, sehr viel Unrecht getan wurde in seinen letzten Wochen in Gladbach. Jetzt sind die lustlosen Leute, die da immer vor sich hin getrabt sind, endlich weg. Jetzt wird's super und plötzlich hast du dann wieder die Fans, die sagen, und jetzt traben die schon wieder so lustlos vor sich hin. Und denkst dir so, ja, aber das sind doch ganz viele neue. Wie kann das denn jetzt sein? Also irgendwas ist da.
Naja, Leistungskultur scheint da ein Thema zu sein, oder? Kann das sein?
Ja, ich habe tatsächlich im Rasenfunkforum gelesen gehabt, dass da auch geschrieben wurde, so überraschend viele Verletzte und dies und das und irgendwie wirkten die alle relativ früh platt und was weiß ich. Und ich glaube, ich habe dir damals die Videos geschickt von dem Training mit Farke und ich dachte genau. Mir so, naja, die sind halt ja auch ja nicht mehr gewöhnt, dass die mal richtig was tun müssen. Also vielleicht ist es einfach auch etwas, wo sich die Spieler tatsächlich jetzt erstmal wieder darauf einstellen müssen, dass da ein anderes Leistungsniveau herrscht.
Aber ist es denn jetzt so? Also warst du nochmal bei Trainingseinheiten? Warst du jetzt ein bisschen intensiver? Weil das, was da unter Farke war, das hat mich ja richtig, wir haben es ja damals schon drüber, das hat mich schockiert. Also das hätte ich nie im Leben für möglich gehalten, dass man gegen 10 aufgestellte Stangen spielt im Training und dann noch ohne Intensität. Also.
Gut, jetzt weiß natürlich auch nicht, was so bei den nicht öffentlichen Trainings gelaufen ist, ne? Mögen wir mal entschuldigend dazu sagen und mögen wir ihn mal in Schutz nehmen und sagen, vielleicht ging mit der Mannschaft ja auch gar nicht so viel mehr. Kann ja auch sein. Aber nee, also das, also Farke ist halt ein ganz anderes Thema. Die Trainingsintensität unter Seoane ist durchaus gestiegen. Ich war jetzt nicht allzu oft vor Ort, aber also ich hatte letztes Jahr im Mai eine OP und konnte danach relativ lange nicht so viel fahren und so weiter und dementsprechend bis nach Gladbach sind halt immer anderthalb Stunden. Dann kommen noch so Arbeitszeiten dazu, ganz schwierig.
Und, aber halt eh überholtes Konzept, wenn du mich fragst. Sehen übrigens viele Gladbach-Spieler genauso.
Ja, in der Tat. Nee, aber so, ich finde, Homeoffice geht auch im Borussia-Park. Also, das muss drin sein. Nee, aber das, was man mitbekommen hat, ist wesentlich tatsächlich intensiver gewesen als das, was letzte Saison in den Trainings passiert ist. Was erstmal Hoffnung gibt, dass tatsächlich an den Spielern gearbeitet wird, aber gleichzeitig irgendwie halt so das Gefühl gibt, dass einige Spieler sich da erstmal wieder dran gewöhnen müssen, dass da Dinge von ihnen gefordert werden und andere Dinge von ihnen gefordert werden. Und ja, und dann hast du, wie gesagt, natürlich, also wir hatten letztes Jahr gab es diese Aussage, die Mannschaft ist viel zu lange zusammen und es tut manchmal ganz gut, wenn man da ein paar Leute durchtauscht. Was ja passiert ist, und dann sollte man meinen, funktioniert das, aber tatsächlich müssen die sich ja auch erstmal ein bisschen so einspielen. Deswegen habe ich tatsächlich Hoffnung, dass die, die dieses Jahr neu dazugekommen sind, letztes Jahr neu dazugekommen sind, diese Saison neu dazugekommen sind, sich jetzt langsam aber sicher so ein bisschen einspielen und ein gutes Grundgerüst bilden für diejenigen, die jetzt im Sommer kommen werden. Und sich das dann hoffentlich irgendwie fügt. Nicht von einem Tag auf den nächsten, das funktioniert nicht, aber im Laufe der Saison.
Warum denkst du, kommt ein Spieler zu Borussia Mönchengladbach? Was sind da die Argumente?
So wie Philipp Sander, unser Neuzugang steht ja, der erste Neuzugang steht ja fest. Das macht ein bisschen Sorgen, sollte man meinen, dass Gladbach sehr, sehr viel mit Spielern aus der zweiten Liga in Verbindung gebracht wird.
Ja, bei Philipp Sander, so dem Kapitän von Holstein Kiel, fällt es jetzt nicht so schlimm.
Nein, nein, aber es gab ja durchaus mehrere Spieler aus der zweiten Liga, wo es hieß, oh ja, da ist Gladbach und Gladbach möchte dies. Und man dachte so, okay, wir planen also schon für die zweite Liga. Es sagt nur keiner. Was bringt Spieler nach Gladbach?
Genau, ja. Oder man muss dahin, damit man dahin kommt. Weil ich frage mich das schon, wenn du eben zum Beispiel einen Franck Honorat anguckst, der wirklich ein Lichtblick ist. Wenn du Robin Hack anguckst, bei Robin Hack kann man das noch gut erklären. Der kam von Bielefeld, für ihn war das eine klare Verbesserung. Franck Honorat, Brest hat sich jetzt für die Champions League qualifiziert. Wie, ob der gerade die Ligue 1-Tabelle überhaupt noch anschaut, ohne zu weinen, da bin ich mir nicht sicher. Weil es lag ja auch nicht an ihm. Schwanterer von Sparta Prag, wahrscheinlich ist da quasi die Perspektive Bundesliga interessant, aber ja auch nicht Abstiegskampf Bundesliga. Also deswegen komme ich auf diese Frage, weil ich mir eben die Frage stelle, wenn wir zwei nicht so genau sagen können, wo sich Gladbach hin entwickelt. Und wenn du sagst, meine Erwartung ist Platz 12 bis 14, damit wirst du keine Spieler bekommen.
Ja, also das sag ich aber halt als vielleicht, also als realistischer Fan mit leichter Neigung zum Pessimismus.
Dass klar, Wirkus wird es jetzt nicht so sagen.
12 zu 14. Vielleicht sieht er das auch, aber er wird es niemals so verkaufen. Also das, vielleicht sieht er auch den Kader und denkt sich, pff, okay, da müssen wir mal gucken. Aber was bringt ein Spieler nach Gladbach? Ich glaube tatsächlich, also Honorat, dieser Mann, irre. Also wirklich auf vielen Ebenen, wirklich irre. Ich habe ihm ein Spiel gegen Dortmund gesehen und er war mit Ball schneller als Adeyemi ohne. Aber, und das wird sehr oft verkannt und das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht und saß da mit offenem Mund und habe wirklich nur gedacht, so, oh, Respekt. Ich glaube, es sind die Aussichten. Es wird sehr viel, also Gladbach wird halt verkauft mit der Tradition. Gladbach wird verkauft mit, guck mal, wir haben vor gar nicht so langer Zeit, waren wir in den Top 5. Da wollen wir auch wieder hin und mit dir schaffen wir das. Mhm. Und es gibt so eine ganz besondere, sorry dafür, aber es gibt halt tatsächlich so eine, es gibt Frauen, die sehen einen Problemfall Mann und denken sich, ich kann den ändern. Ich krieg den hin. Und wahrscheinlich gibt es auch den Typ Spieler, der sich denkt, ah ja, komm, ich krieg das hin. Also, die sind ja vom Grundgerüst, ist das, das und das gegeben. Die haben den Spieler, der ist gut, die haben den Spieler, der ist gut. Und ich kann das schaffen mit denen. Also es ist auf der einen Seite so eine Herausforderung, die man sich selbst stellt, vielleicht als Spieler, wo man aber gleichzeitig auch davon ausgeht, wenn alles ineinander greift, kann das hier ein richtig cooles Ding sein und wir können auch wirklich erfolgreich spielen. Mhm. Und Borussia verkauft natürlich auch das Umfeld. Mhm. Also Borussia ist halt klar, wir sind die große Familie und was weiß ich alles und das Ganze drumherum. Also das wird ja ein großes Paket, was Gladbach da verkauft, womit man einen Spieler holt.
Und also das glaube ich auch. Also Umfeld plus Infrastruktur, Stadion, das können Argumente sein. Aber warum ich diese Frage stelle, ist 10, 10, 14. Das sind die letzten drei Platzierungen von Borussia Mönchengladbach. Und meine Sorge wäre, es tut mir leid, ich habe heute wirklich einen Schubkarren voller Salz dabei, den ich in die Wunden, das war mir vorher auch nicht so klar, aber meine Sorge wäre, dass sich das jetzt so verselbstständigt. Jetzt, wenn du jetzt einen Spieler holst, der Ambitionen hat auf internationales Geschäft und alle Spieler eines gewissen Niveaus haben das, dann werden deine Argumente langsam ganz schön dünn, weil du hast das jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr erreicht und du hast auch nicht gezeigt, dass du irgendwie in eine Richtung arbeitest, sondern es war eben so ein Schlingerkurs. Jeder Berater, also solche Spieler haben ja, mindestens noch eine andere Option, eher noch zwei, drei. Und ich glaube, Gladbach wird da einfach sukzessive immer weiter hinten rutschen auf der
Kann ich dir ein perfektes Beispiel für nennen. Also das fing ja schon an mit letzter Saison. Waren wir an einem Spieler dran, der ist stattdessen lieber nach Augsburg gegangen.
Bello war das, oder?
Ja, wir waren jetzt an einem Spieler interessiert, wollte Made, wo ist er hingegangen? Nach Stuttgart. Also natürlich, also das sind halt jetzt Situationen, mit denen du dich halt irgendwie auseinandersetzen musst. Und
wobei wollte Made sogar familiäre Beziehungen nach Stuttgart hat. Hat er jetzt
ja, gut.
Also deswegen, da hattet ihr nie eine Chance. Lasst ihr das, das ist...
Ja, dennoch, aber wenn man es jetzt halt mal nüchtern so von außen betrachtet, ne, also und vielleicht ist eben deswegen der Weg jetzt gerade, gucken wir doch mal, was in der zweiten Liga ist. Hm. Also scheinbar, also jetzt kommt es halt auch ein bisschen drauf an, wie die Relegation natürlich läuft, aber Stöger ist halt auch ein Thema. Ich frage mich nur langsam, was wollen wir mit den ganzen Mittelfeldspielern, aber auch das wird sich schon irgendwie lösen.
Abwehrspieler
wären gut.
Ja, genau. Ja, vor allem, das ist ja eine interessante Frage. Also ich meine, klar, wir sind jetzt hier im Land des Konjunktivs, aber ich finde, bei Gladbach lohnt es sich mal so nachzudenken. Stöger war sich schon sehr weit mit Union. Was ich gehört habe, war bis hin zu Spind ausgeräumt in Bochum im Winter und dann hat sich Bochum unentschieden, weil sie Angst hatten, hinter Union zu landen. Naja, das ist ja zum Glück genau so gekommen. Aber egal. Aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, hypothetisch. Kevin Stöger hat die Wahl zwischen Union und Gladbach. Meine Sorge ist, dass die Argumente von Gladbach immer weniger werden. Das Umfeld ist nämlich auch gut in Union. Wahrscheinlich auch die Trainingsbedingungen, das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Der jüngere Track Record, was Erfolge angeht, definitiv. Stabilität auf Trainerposition, gerade wieder ein Thema. Aber...
Ja, aber Gladbach hat immer noch das Argument der, guck mal, die ganzen letzten Jahre, wo Union sagt, naja gut, vor ein paar Jahren waren wir halt noch zweite Liga. Und Gladbach war halt vor ein paar Jahren Champions League. Und das ist so, glaube ich, das, womit man immer noch.
Vor fünf Jahren unter einem anderen Trainer.
Ich weiß.
Das war unter dem letzten guten Trainer, den ihr hattet, sorry. Ich weiß, dass.
Hacking, ja.
Nee, unter Marco Rose.
Nein. Aber seien wir doch mal ehrlich. Also ich weiß, dass sehr, sehr viele Fans gerade erst so in dieser Champions-League-Zeit dazugekommen sind. Aber bis auf einige wenige Ausreißer war Gladbach grundsätzlich eigentlich immer ein Team, was solide Tabellenmittelfeld gespielt hat.
Mhm. Ja.
Über die größte Zeit. Und ich glaube nicht, dass wir gerade jetzt mit dem Anspruch hingehen, so, nächste Saison spielen wir aber wieder international, sondern du gehst halt jetzt mit einem Anspruch hin und sagst, okay, wir möchten hier etwas aufbauen, so wie damals. Wir möchten hier etwas aufbauen, mit dem wir konstant eine gewisse Leistung halt, ja, abrufen vielleicht, wo wir gewisse Platzierungen erreichen. Das wird vielleicht am Anfang nicht Neunter oder Achter sein, aber vielleicht werden wir erstmal wieder Zehnter und freuen uns. Dann werden wir danach gemeinsam das Ziel 8 oder 7 vielleicht angehen oder erstmal konstant bleiben oder was weiß ich. Du arbeitest halt eher darauf hin, als dass du sagst, wir wollen jetzt unbedingt wieder international spielen. Und du kaufst halt auch entsprechend ein. Du kaufst jetzt nicht ein und sagst, ich will Spieler haben, mit denen ich nächstes Jahr Champions League spiele, sondern ich kaufe Spieler ein, mit denen ich etwas hier aufbauen möchte, auf dem wir gemeinsam aufbauen können. Und das ist das, was du den Spielern halt auch sagst, wenn du sie holen willst, dass du mit ihnen was aufbauen willst. Und das ist, glaube ich, für viele Spieler ein Anreiz. Und das war es auch, was man Hack gesagt hat.
Gar nicht. Ja, okay, was man Hack gesagt hat, weil Hack ist 24, Kevin Stöger ist 30. Das heißt, es müsste eigentlich eher wieder Richtung jüngere Spieler gehen, weil das ist ja auch interessant, dass man zu dieser Saison hin mit Weigl 27, Jordan 27, Honorar 26 Spieler mehr oder weniger in ihrer Prime geholt hat, die jetzt alle auch keine Enttäuschung waren. Also ich will jetzt nicht sagen, du darfst nur junge Spieler verpflichten, aber war ja schon, das hatten wir ja auch schon mal anders auf Gladbach.
Richtig, meiner Meinung nach ging es da so ein bisschen auch um das Gleichgewicht. Du hast gleichzeitig hast du Chwanchara als recht jungen Spieler geholt. Du hast Reitz extrem jung nach oben gezogen. Du hattest hinten Kiarodia, der eigentlich mit Sicherheit hätte mehr spielen sollen, was sich aber irgendwie anders entwickelt hat. Du hast Luca Netz ist ein sehr junger Spieler, der mit von Ulrich hätte unterstützt werden sollen, hätte der sich nicht so verletzt. Du hast also viele jüngere Spieler, aber du brauchtest halt auch so ein paar erfahrene Faktoren. Mhm. Jordan, bleibt er jetzt, bleibt er nicht, wir werden sehen. Das ist ja immer noch nicht final geklärt. Bei Wöber, also Wöber ist ja auch eher der erfahrene Spieler, bei dem gehe ich mal davon aus, dass er nicht bleibt. Also nicht für die Summe, ansonsten müssen wir uns über das Thema Wirkus nochmal gesondert unterhalten. Ich glaube, dass da tatsächlich die Mischung eher ausschlaggebend war, dass man nicht nur junge Spieler und denen alles auf die Schultern legen wollte, sondern so ein bisschen. Hack hat selbst gesagt, er findet das zum Beispiel sehr, sehr angenehm, dass er so eher genau in der Mitte ist, dass er also dieses Bindeglied fast ist von den älteren Spielern zu den jüngeren Spielern. Mhm. Und solche brauchst du dann halt auch. Und Honorar, Weltklasse-Transfer, der mir sehr, sehr, sehr leid tut, weil er sich unfassbar aufreibt da auf der Seite und da tatsächlich hoffentlich nächste Saison ein bisschen Entlastung bekommt. Mhm. Aber, also ich meine, er hat ja auch, ne, also 12 Vorlagen und er ist, glaube ich, jetzt so der, oder mehr sogar, und ist der Vorlagengeber schlechthin. Ich glaube, der mit den meisten Assists. Und ja, also das zeigt auch, ein erfahrener Spieler ist jetzt kein schlechter Einkauf. Ne? Also auch mit einem erfahrenen Spieler kannst du was aufbauen. Und in Gladbach hast du ja normalerweise eher nicht, dass jemand 30 wird und dann wird er aussortiert. Ne? Frag mal Stindl oder sowas. Also was wir brauchen, und da gibt es halt leider ganz schwierig so eine Stellenausschreibung für, ist, und das ist auch so ein roter Faden, der sich durch Gladbach zieht, wo Führungsspieler? Mhm. Also du hast wirklich, also seit 3 Jahren oder 3 Saisons gefühlt, bist du auf der Suche nach Führungsspielern. Und die, wo du dann denkst, so ey, die wären's eigentlich, die sind's dann halt nicht. Also du hast LW, die in der Abwehr, der halt so der erfahrenste ist, da solltest du von ausgehen, dass er derjenige ist, der da vielleicht irgendwie seine Abwehr ein bisschen dirigiert. Was mir aufgefallen ist, wenn ich im Stadion war, Weigl dirigiert viel mehr, als man denkt oder als man im Fernsehen mitbekommt. Also der macht schon einen Zeig, dies, das. Wer mir immer so ein bisschen leid getan hat, war Stevie Leiner. Also der hat sich irgendwann mal eine Zerrung gewunken auf der Außenbahn, weil er immer freistand und nie angespielt wurde. Und das ist auch sehr bezeichnend wieder. Also das Gladbacher Spiel ist sehr fokussiert irgendwie auf eine Sache. Und genau, du hast halt, es gibt keine Seitenwechsel, es gibt kein Spiel doch mal links oder dies oder das und wenn da einer frei steht, also die Leute, die Spieler, ich schieb es mal darauf, dass sie gerade versuchen, Dinge zu lernen, die gucken nicht so weit. Die sehen, da nächster Spieler ist frei, da spiele ich mal hin und selbst da kommt der Ball nicht immer an. Aber ja, also auch jetzt, also wenn Leiner geht und so weiter, die müssen ja alle nachbesetzt werden. Ne? Also du brauchst halt viel mehr Abwehrspieler. Deswegen frage ich mich, warum gucken wir im Moment nach so vielen Mittelfeldspielern, weil da hätten wir ja ein paar. Also du kannst auch Luca Netz, der einfach offensiv saustark ist, man könnte ihn umschulen und sagen, komm, defensiv, hey, super, kannst du auch machen, aber mach doch
das hauptsächlich offensiv. Das Barco-System bei Wolfsburg, ja, den sie auch irgendwann nach vorne geschoben haben.
Ja.
Ich meine, das Ding ist, das eigentlich Absurde ist, Yvonne, also ich bin auch völlig bei dir, dass ich sage, defensive, 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 überlegt mal, was ihr da macht, aber es gibt auch ganz viele Dinge in der Offensive, die nicht gut waren. Also nur ein Beispiel, nur Heidenheim hat weniger Pässe ins Angriffsdrittel gespielt als Borussia Mönchengladbach.
Ja.
Und nimmst du Honorar und Hack raus, ihre Progressive Carries, ihre Pässe und so weiter, dann, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber gefühlt hat dann niemand mehr einen Pass gespielt nach vorne. Das heißt, man ist extrem abhängig und das hat man ja auch gesehen bei Honorar. Deswegen, und das ist eben das, was mich so nervös macht, dass ich bei Gladbach sehe, okay, also die Kaderzusammenstellung schief, die Widerstandsfähigkeit nicht gegeben, der Sense of Urgency vielleicht auch nicht. Ich hatte das Gefühl, sie lassen das irgendwie mit sich geschehen und dann hat man halt Glück, dass man irgendwie noch einen Elfmeter gegen Bremen bekommt, der glaube ich einer ist, aber wie er entstanden ist, war halt eher zufällig und man dadurch den letzten Punkt geholt hat, ansonsten wäre man punktgleich mit Union und Bochum gewesen. Immerhin, die Tordifferenz hätte einen gerettet, also man wäre trotzdem 14. gewesen. Aber das ist das, was mich ein bisschen besorgen würde.
Ja, weißt du, wie froh ich war nach dem, also als das in Stuttgart beim letzten Spiel dann so langsam seinen Lauf nahm und ich dachte, boah, Gott sei Dank haben wir den Klassenerhalt schon.
Ja.
Und das ist, also ja, offensiv, also man ist ja erstmal tatsächlich überrascht, das war ja einer meiner Aspekte, ja, ey, wir haben Stürmer, ne? Also das ist ja in Gladbach lange Zeit gar nicht gewesen, dass man ein klassisches Stürmerspiel halt einfach hat. Jetzt hast du da Stürmer und gefühlt passiert das Gleiche wie in den letzten Jahren auch, es steht ein Stürmer auf dem Platz und das Flanken wird eingestellt. Flanken funktionieren nur, wenn da gerade keiner ist, der sie abnimmt und irgendwie ist das alles ein bisschen ungeschickt. Jetzt sind unsere Stürmer natürlich, also das Profil war ja, also wir hatten Cvancara und das Profil war, wir suchen jemanden, der sowohl mit als auch ohne Cvancara spielen kann und dann wurde Jordan geliehen. Jetzt steht nicht fest, ob Jordan bleibt. Beide Stürmer, wie ich anfangs schon sagte, waren gleichermaßen verletzt, sind ausgefallen, keiner kam wirklich in den Rhythmus rein, offensiv also irgendwie alles ein bisschen komisch, Player wurde in eine Position geschoben, wo er einfach so ein bisschen verloren wirkte und dadurch, ja, offensiv einfach, keine Ahnung, alle guckten auf Reiz und er wurde als der Heilsbringer schlechthin und der, weiß ich nicht, der neue Janschke, ne, also ist auch schon von klein auf da und wird sein Leben lang da bleiben, hoffentlich, vielleicht, halt benannt und der Trainer wurde wüst beschimpft, wenn Reiz nicht aufgestellt wurde. Dass Reiz aber jetzt halt auch mal schlechte Phasen hat und ein sehr junger Spieler ist und so weiter, das möge man bitte auch bedenken und dass da auch noch eine Entwicklung kommt und vielleicht auch der junge Reiz jetzt nicht offensiv alles alleine tragen kann. Oder dass vielleicht auch einfach der Überraschungseffekt, diese Spritzigkeit von Robin Hack halt 20 Minuten gut funktioniert und er dann halt gezielt aus dem Spiel genommen wird. Dass ein Gumu einfach nur dafür benutzt wird mit, guck dir seine Statistiken mal an. Das ist brutal, wie viele Sprints der pro Spiel da wegrennt. Stimmt. So, schlag mal lang, der wird den schon kriegen. Los, lauf, schneller.
16 so, schnellster, ne? Spieler der Bundesliga.
Ja, also gefühlt ist der halt auch einfach, der macht wenig anderes als sprinten, weil zugegeben, gut, Ballkontrolle ist jetzt im Moment noch nicht so seine Stärke, deswegen sprinte mal und mach mal. Und das hat ja auch gut funktioniert, wie gesagt, also Ngumu, Reiz und Cvancara haben jeweils 6 Tore geschossen. Also, das ist jetzt auch nicht so brutal schlecht. Ne? Ja. Nicht jeder hat seinen Kane. Aber du hast Honorar mit 12 Vorlagen und Player hat halt nicht nur 7 Tore geschossen, sondern auch 5 vorbereitet. Gumu hat nicht nur 6 geschossen, sondern 4 vorbereitet. Also so mega schlecht ist unsere Offensive nicht, aber halt unter gewissen Voraussetzungen nur. Und das ist halt so ein Thema. Also das, ja, aber ich glaube, wir hatten das ja schon gesagt, die Offensive, das Tore schießen war halt überhaupt nicht das Problem. Das Traurige war eigentlich tatsächlich am Anfang der Saison irgendwo auf X gab es die Unterhaltung, weil Lars Stindl in irgendeinem Interview sagte, irgendwer wird Schwanchara oder was wird Torschützenkönig. So aus Spaß, ne? Aber wir werden nur Achter. Und dann hatte irgendwer auf X halt geschrieben, so, ja, komisch, wenn wir doch einen Torschützenkönig haben, warum werden wir dann nur Achter? Und ich schrieb noch aus Spaß zurück, ja, weil es halt nicht hilft, wenn du 4 Tore kassierst und 5 schießen musst. Und irgendwie zog sich das dann tatsächlich leider durch die Saison, dass es halt, du hättest halt jedes Mal 5 schießen müssen, um zu gewinnen. Und das hast du halt nicht, da haben wir halt das Personal nicht für. Also wenn wir wieder eine Abwehrstabilität reinbekommen, und wie gesagt, damit meine ich nicht nur die letzte Reihe, sondern generell das Defensivverhalten, dann sieht das Ganze auch schon wieder wesentlich besser aus. Also ich glaube, dass das einfach tatsächlich, dann wird es auch wieder nicht schön, weil dann viele sagen, Boost, das ist ein langweiliges Ball hin und her geschiebe, aber ich glaube, das brauchst du auch erstmal eine Weile, um diese Spieler, ja, denen wieder, dass sie wieder überhaupt wissen, dass sie das eigentlich ganz gut können, was sie da machen und ein bisschen Selbstsicherheit bekommen und wer weiß, wer da nächstes Jahr in der Abwehr steht. Wie gesagt, also wir brauchen gefühlt 10 neue oder zusätzliche Spieler. Also du brauchst eine gewisse Kaderbreite, die nicht da ist. Du brauchst aber auch, du musst Abgänge quasi kompensieren, noch ein bisschen hier und da gezielt verstärken und halt, wie gesagt, die Breite. Weil du musst damit rechnen, es verletzen sich wieder 7 permanent.
Und das wäre, finde ich, das beste Argument dafür, bei Virkus und Seoane zu bleiben. Ansonsten gibt es sehr, sehr viele Kontra-Gegenargumente. Aber diese Notwendigkeit, dass jetzt schon wieder so ein Riesenumbruch her muss, auch spielerseitig, ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Und ich finde es halt, also ich habe immer noch überhaupt kein gutes Gefühl, wenn ich über Borussia Mönchengladbach nachdenke. Ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich weiß aber, dass viele andere es auch sehen. Also ich würde gerne, und dann können wir aber auch dann so langsam mal zum Abschluss kommen. Ich lese mal vor, was Eisernes Fohlen, herzliche Grüße, im Forum geschrieben hat, der nämlich, glaube ich, dann so die Extremposition im Negativen gerade vertritt. Und dann kannst du nämlich gerne noch deine Gedanken dazu sagen. Er schreibt in seinem Fazit, Zitat, zweite Liga, willkommen. Die Mannschaft ist in einem schrecklichen Zustand, obwohl der Kader nicht per se schlecht ist. Der Trainer hat seine Bundesliga-Tauglichkeit nicht unter Beweis gestellt. Probleme existieren seit Jahren. Es scheint Organisationschaos zu herrschen. Anspruch und Wirklichkeit fallen auseinander. Und die Führung scheint keine Idee zu haben, welche Probleme man konkret hat und wie man sie ebenso konkret beheben kann. Wenn man so weitermacht, und bisher deutet alles darauf hin, dann gibt es nächstes Jahr keinen Bundesligisten, den man schlagen kann. Alle, die weniger Qualität haben, haben aber verstanden, dass es für sie schwer wird. Die Aufsteiger, Bochum, also noch mit Fragezeichen, alle, die ähnliche Qualität haben, scheinen in einem besseren Zustand zu sein und die mit mehr Qualität haben schlicht mehr Qualität. Geht man mit Seoane, der aktuell nicht aus Richtung Unterführung im Chaos in die nächste Saison, dann spricht aktuell sehr viel dafür, dass man nach 5 bis 6 Spieltagen ohne Punktgewinn auf dem letzten Platz steht. Schreibt er, ohne den Spielplan zu kennen.
Ich gebe ihm in vielen Punkten recht, nicht in allen. Also der Kader, also haben wir uns schon drüber unterbrochen, der Kader ist per se nicht mega schlecht, aber auch nicht so, wie er von vielen geredet wurde. Ne? Also er wurde besser geredet, als er im Endeffekt ist. Weil du siehst es halt von Spiel zu Spiel, spätestens dann, wenn so die Bank eingeblendet wird. Also klar, man kennt die Aufstellung vorher, ne? Aber so als neutraler Zuschauer auch, du siehst dann irgendwann die Einblendung so, wen könnten wir denn jetzt noch reinbringen? Oh, ja. Ne? Also da siehst du dann schon, wird dünn. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, das GIF, was ich dir geschickt habe, wird es irgendwo gezeigt? Wirst du das, also...
Es wird natürlich verlinkt. Und, und wir können beschreiben, ich weiß gar nicht, ob der Hund einen Namen hat, aber es ist der This is Fine Hund. Also der Hund, der im brennenden Haus sitzt und der vor sich die Kaffeetasse hat und sagt, This is fine.
Genau, das war so mein GIF, was die Saison, glaube ich, am besten beschreibt, weil es nämlich genau so in Gladbach ist und da gebe ich halt auch Eisernen Fohlen halt recht. Es ist dieses Chaos, aber es wurde halt auch das Thema Abstiegskampf wurde nie thematisiert. Alle wussten, wir stecken mitten im Abstiegskampf und jeder stellt sich nach dem Spiel hin im Interview und sagt, ja, das war ganz gut und das war ganz gut und eigentlich war, also wir sind ja auch, wenn man guckt, jetzt mal oben, nach oben sind es halt auch nur so und so viele Punkte und du denkst dir so, ja, aber nach unten halt auch nicht mehr so viele und es wurde nie wirklich ausgesprochen, dass es das Thema Abstiegskampf wurde nie thematisiert. Also es wurde nie ausgesprochen. Jeder wusste, wir haben das Problem. keiner hat sich getraut, das anzusprechen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Führung weiß, in welchem Chaos sie da steckt. Und das Problem ist, diese Aussage, sie weiß nicht, wie sie es behebt. Jein, weil ich glaube, dass die grundsätzliche Idee, wie man das behebt, da ist. Dass aber tatsächlich Mittel fehlen. Nicht nur finanzielle. Und ja, es wird viel Transfer-Cleverness brauchen. Und wie gesagt, also ich bin tatsächlich eher dafür, mit der Führung, ja, also mit Trainer und Co. weiterzumachen, einfach weil es halt wieder, wie du schon sagst, einen ansonsten schon so starken personellen Wechsel gibt, dass das nur noch mehr Chaos in das schon bestehende Chaos bringt, wenn du dann auch noch schon wieder wen anders an die Seitenlinie stellst.
Oje, oje, oje. Ich würde sagen,
ich habe dir vor der Aufnahme gesagt, ich habe 5 Seiten, 6 Seiten mit Notizen und so weiter und im Endeffekt, ich habe auch keine Ahnung.
Es kommt immer aufs selbe raus. Nein. Ja. Das Oje bezog sich einzig und allein auf die Borussia. Weil sich wirklich schlimmste Befürchtungen meiner Meinung nach doch in Teilen erfüllt haben, die jetzt da sind. Aber gut. Wir müssen,
wie gesagt, wenn du die Befürchtungen vor der Saison hattest, dann, also so wie ich, dann, also Befürchtungen, also wenn du so eine etwas pessimistisch-realistische Einschätzung hattest, aufgrund des Kaders, den wir hatten, dann. Also vielleicht nochmal zur Erläuterung für die, die zuhören und sich denken, mein Gott, was erzählt ihr denn da für einen Quatsch? Ne? Hat die eine ganz andere Saison gesehen als ich? Nee, ich habe die gleiche grausame und furchtbare Saison gesehen. Ich habe die gleichen furchtbaren Spiele gesehen. Ich habe die gleichen individuellen Fehler gesehen und die ganzen Kollektivfehler. Ich habe alles gesehen, was ganz, 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 ganz furchtbar lief. Ich habe das durchaus nicht verdrängt, auch wenn ich es gerne würde, aber ich bin, glaube ich, mit einer anderen Einstellung in diese Saison gegangen und versuche es halt aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Es ist eben das passiert, was ich erwartet hatte, auch wenn ich was anderes erhofft habe. Und von dem, das ist jetzt mein Blickwinkel, was sein könnte, was vielleicht funktioniert, was wahrscheinlich nicht funktioniert, was sein kann. Warum macht man Dinge nicht? Warum tatsächlich Dinge passieren oder nicht passieren? Das können wahrscheinlich nur die beantworten und selbst die werden es nicht beantworten, die aktiv in diesen Prozessen mit drin hängen. Und die werden den Teufel tun und das alles nach außen tragen, was da drin passiert. Und deswegen, ich gehe nicht sorgenfrei in die nächste Saison, aber ich möchte mir diesen Funken Hoffnung, den ich habe, nicht kaputt machen lassen. Und ich möchte nicht in diese Kerbe reinhauen, geht alle. Und der kann dies nicht und keiner, der kann sowas nicht und der kann das nicht, sondern jeder verdient halt eine Chance irgendwie, wie gesagt, siehe Eberl, wie hat er angefangen, wie hat er sich weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass Birkus oder Seoane schuld sind, dass das Gladbach zugrunde geht. Das wird nicht passieren. So viel Vertrauen habe ich in diesen Verein über all die Jahre, dass man das nicht zulässt, dass das komplett den Bach runtergeht. Da werden zu gegebenem Zeitpunkt werden an Schrauben gedreht und eventuell wird man sich auch verschulden, eventuell wird man den Stadionnamen hergeben, eventuell, das sind aber ganz, ganz viele vielleicht und eventuell und dies und das, dass wir alles nicht vorhersehen können. Und ich hoffe einfach, dass mit den Jungs, die diese Saison gekommen sind und mit den Jungs, die jetzt in der Sommerpause kommen werden, sich da eine ganz, ganz tolle Basis bildet, die wirklich Spaß zusammen haben, die zeigen, dass sie auf dem Platz zusammen Spaß haben, die das Beste daraus machen, was sie können, dass junge Leute rangeführt werden, aber nicht überlastet werden, dass es weniger Verletzungen gibt, dass es vielleicht Spieler wie Player, Honorar und so weiter, dass die nicht so weiter aufgerieben werden, dass sie eher kaputt gehen, als dass sie der Mannschaft helfen. Und ich gehe mit viel Hoffnung in die neue Saison, ich gehe mit viel Sorgen in die neue Saison, aber Erklärung, keine Ahnung. Ich habe versucht irgendwie.
Ja, das ist das.
Also keine Ausrede. Es soll alles keine Ausrede sein, ne?
Aber du sagst quasi, man braucht quasi jetzt Konstanz im Chaos. Also es bringt jetzt eben nicht, angesichts der chaotischen Zustände jetzt noch mehr Chaos zu verursachen, indem man eben an entscheidenden Positionen jetzt noch.
Ja, wenn alle schreiend im Kreis laufen, ist halt keinem geholfen, ehrlich gesagt, ne? Also das.
Ja, das ist.
Du brauchst halt einem gewissen Fels in der Brandung oder wie man es halt sagen möchte. Ne? Du brauchst halt so einen Pol, wo man sagt so, und jetzt fangen wir uns alle mal und jetzt machen wir das wir im Kreis laufen, machen wir jetzt mal ein bisschen sortierter und jetzt gucken wir mal, wie wir das zusammen hinkriegen. Und ich glaube tatsächlich, Gladbach wird nächste Saison, also weiß man nicht, aber meiner, also ich glaube nicht, dass Gladbach nächste Saison plötzlich in den Top 8 spielen wird.
Nein. Das will auch keiner. Das ist ja. Das,
wie gesagt, da arbeitet also Gladbach ja auch gar nicht drauf hin. Ja, also genau. Es geht darum, man möchte eine Basis schaffen, auf die man wieder gemeinsam aufbauen kann. Und ich hoffe, dass das jetzt diesen Sommer schon funktioniert. Das wird eine ganz grottige Transferphase wieder wegen der EM, ne? Aber ich hoffe einfach, dass die Grundsteine gelegt werden, um weiter darauf aufzubauen. Und das ist wirklich, wie halt Pep Leinders sagt, so ein Prozess halt 2 bis 3 Jahre dauert. Mhm. Und
naja, wenn es diese Zeit gibt. Aber dann lass jetzt mal die Saison zumachen. Wir müssen auch die Saison-Awards verteilen. Gift der Saison hast du ja schon genannt. Wer ist denn dein MVP geworden?
Mein MVP war definitiv Onora. Mhm. Also brauche ich, glaube ich, nicht viel zu erklären, warum. Über den haben wir heute so viel gesprochen. Und MVP ist ja der Most Valuable Player.
Ja.
Das war ja meiner Meinung nach.
Da bist du dir auch einig mit den Hörerinnen und Hörern. Allerdings geht's ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen zwischen Franck Honorat und Rocco Reitz. 25% Franck Honorat, 24% Rocco Reitz. Dann kommt mit 17% Robin Hack und dann Julian Weigel mit 11%. Also sehr, sehr gleich verteilt bei Gladbach. Hätte ich so ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Und wer ist dein Unsung Hero dieser Saison?
Der Unsung Hero ist für mich Moritz Nikolas, der, wenn du einen so jungen Torwart hast, der sofort da ist, wenn der Stammtorwart sich verletzt und ausfällt und so einspringt, dass keiner über den Torwart spricht, weil alles gut funktioniert hat. Klar, natürlich, auch er hat Fehler gemacht, auch Omlin hat Fehler gemacht, da braucht man nicht drüber reden. Aber Moritz Nikolas hat das unfassbar gut gemacht und so, er hat es sogar geschafft, dass ganz viele Fans nachher hingegangen sind und gesagt haben, okay, wir mögen Jonas, aber warum macht Nikolas nicht das letzte Heimspiel der Saison? Gönnt ihm das doch. Warum steht er jetzt nicht für den Rest der Saison im Tor? Und das musst du dir als Spieler und der letzte junge Torwart, der das, glaube ich, erlebt hat, war Ter Stegen. Und guck, wo er gelandet ist. Das hat er sich gut erarbeitet. Und deswegen viel zu wenig besungen, der gute Mann.
Aber wirklich, da gebe ich dir absolut recht, hat ja auch eine Rolle gespielt in unserem Torhüter-Segment. Und dann brauchen wir noch den Moment der Saison, Yvonne.
Der Moment der Saison waren mehrere Momente der Saison zusammengefasst, weil sie zusammengefallen sind und in vielerlei Hinsicht emotional waren. Das war das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Und nach dem Spiel gegen Frankfurt war klar, der Klassenerhalt ist geschafft. Danke nochmal, lieber FC. Kommt bald wieder. Bundesliga ohne euch macht auch keinen Spaß. Also wenn ihr nicht kommt, dann kommen wir nach unten. Also kommt ihr mal lieber hoch. Wir hatten also den Klassenerhalt sicher, was ganz witzig war. Also nochmal ganz, ganz kurz. Vom Stadionsprecher von Knippi wurde zu keinem Zeitpunkt durchgesagt, dass wie das, also super spät erst mitgeteilt nach Abpfiff und so weiter, wie das Spiel ausgegangen ist und dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Also bis zum letzten Moment war das Thema Abstieg kein Thema in Gladbach, also nicht offiziell. Auf jeden Fall, es war der Klassenerhalt, der einherging mit der Verabschiedung von Legenden, also Patrick Herrmann ist die Legende und Toni Janschke ist der Fußballgott. Wir wollen ihn nicht abstufen. Und das war der Moment, dass das zusammenfiel, dieses Emotionale. Ja. Wir bleiben drin und wir verabschieden die beiden. Und es war ein schöner Abschied, den sie bekommen haben. Und ich habe wahrscheinlich ähnlich viele Tränen in den Augen gehabt wie Patrick Herrmann die ganze Zeit. Es war schön, es war emotional, es ist traurig, sie gehen zu lassen, aber sie bleiben ja im Verein.
Das war wirklich ein schöner Moment. Es gab sie eben auch in dieser Saison von Borussia Mönchengladbach. Yvonne, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich so kritisch war.
Wunderbar. Ich bin da sehr dankbar für, weil, wie gesagt, ich weiß, dass meine Punkte nicht die allgemeinen verträglichen Punkte vielleicht sind.
Ja, aber ich finde das
Ansicht
ja gut.
Ist, wie alle sie sehen.
Genau, ich finde das ja gut, mal die andere Perspektive auch zu haben, und Kritik gibt's genug, und ich bin auch sehr gespannt auf das Feedback dann zu dieser Folge, und sehr gespannt bin ich jetzt tatsächlich auf diese Transferperiode. Heieiei, also war mir vorher schon klar, dass da viel Druck drauf ist, aber da geht's jetzt richtig, richtig rund. Yvonne, vielen, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
Ich danke dir, Max.
Und ich danke natürlich euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Unterstützung, die diese Folge möglich gemacht hat. In der Folge möchte ich mich bedanken bei Dean Simon, 27, Eva W., Benchinho, Lilly D., Henrietta, 7504, Thomason, Momo und Stella Luna. Da habt ihr euch aber auch Namen gegeben, die mich wirklich gefordert haben. Wer das auch tun möchte, kann uns unterstützen auf rasenfunk.de/supportersclub, und da könnt ihr euch registrieren und euren Namen hinterlegen. Und wenn ihr wollt, abonniert gerne den Rasenfunk Nationalteams Feed, da gibt's dann alles zur EM. Bis bald, bleibt gesund. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.